Wir beschäftigen uns heute ein bisschen mit Mikrocontrollern, wie man die selber programmieren kann. In dem Programm gestern gab es schon einen Vortrag und einen Workshop. Ich hoffe, dass ich nicht allzu viel wiederhole, beziehungsweise kalten Kaffee erzähle. Wenn das der Fall ist, beziehungsweise wenn jemand gestern dabei war und der Meinung ist, das hat er gestern schon alles gehört, einfach zwischenrufen. Vielleicht fällt mir dann was anderes ein. Das war auch gleich die Aufforderung, während des Vortrages bitte die Fragen schon mal zu stellen, wenn wir genau an diese Stelle passen. Ansonsten denke ich, haben wir noch mal eine Viertelstunde Zeit, wenn ich es schaffe, hier eine Dreiviertelstunde durchzukommen. Und deswegen ist auch dieses Logo auf der Folie. Ich komme von der Brandenburger Linux User Group, heißt Uwe Berger. Wir haben einen Stand da draußen irgendwo und da steht ja natürlich für weitere Fragen oder Anregungen, Bemerkungen, Zusätze natürlich zur Verfügung. Ich erzähle jetzt auch nichts über die Bralux, das können wir dann an dem Stand machen, sonst wäre meine Dreiviertelstunde schon vorbei. Vielleicht ein bisschen Werbung an diesem Bralux-Stand, gibt es einen Belgi-Rechner, da kann man sich auf seine Distribution selber brennen. Also wenn man eine CD bei hat, beziehungsweise kann man auch bei uns käuflich erwerben, darf man sich dann die CD seiner Wahl selber brennen. Weiß nicht, vielleicht hat das schon irgendjemand gestern gemacht, wenn nicht, ist heute noch die Gelegenheit dazu. Belgi, das ist so Berliner Linux-Distributionsbrenner, so auf Englisch irgendwie, kommt von der BELUG, der Berliner Linux-User Group. Die haben das einfach ein bisschen adaptiert und heute beziehungsweise zum CLC mitgebracht. Okay, aber jetzt kommen wir zum Vortrag. Ich habe ganz viel komisches Zeug mitgebracht. Wisst ihr noch, was das für Zeug ist und was da eine Kiste ist und was das hier für Zeug ist? Kommen wir vielleicht dann zum Vortrag. Während des Vortrages erstmal ein Stück Motivation. Zurück zu den Anfängen. Als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema mal wieder zu beschäftigen, ist jetzt mittlerweile ein halbes, dreiviertel Jahr her, habe ich mich an meine Jugendzeit erinnert. Also man muss dazu sagen, das ist schon gut 20 Jahre her, als ich 20 war. Und damals gab es keine Rechner zu kaufen, sondern man hat sich die Rechner selber gebaut, vor allem wenn man aus einem gewissen Teil Deutschlands kam. Und als ich jetzt irgendwann mal auf dieses Kind da gestoßen bin, was das da ist, erkläre ich dann, dieser silberne da, habe ich mich an meine Jugendzeit wieder erinnert. Voll Lötkolben, Schaltkreise, Lötchen, Drähte, alles super. Wie programmiert man den Müll? Und deswegen heißt dieser Vortrag zurück zu meinen Anfängen, könnte ich auch sagen. Aber vielleicht ist es auch für jemand anders mal wieder weg zu so gut. Was erzählen wir heute? Das ist so ein dreigeteilter, viergeteilter Vortrag. Ich werde etwas über Mikrocontroller allgemein erzählen. Was sind Mikrocontroller? Welche Arten von Mikrocontrollern gibt es? Wie grenzen die sich von Prozessoren ab? Und dann werde ich aber sehr, sehr schnell auf eine ganz spezielle Art von Mikrocontrollern überschwenken, die auch gestern in dem Vortrag und auch in diesem Workshop, glaube ich, im Mittelpunkt standen, und zwar AVR-Mikrocontroller, die kommen von der Firma Atmel. Die sind ideal für solche Spielereien, für Hobbyprojekte, weil sie hervorragend hardwaretechnisch ausgerüstet sind und auch sehr schön programmierbar sind, auch mit freier Software programmierbar sind und man sich da richtig ausprobieren kann. Ja, dann werde ich etwas über die Dinge erzählen, die man so braucht, um Mikrocontroller-Projekte selber aus dem Leben zu ins Leben zu rücken, und dann auch noch ein paar Projektbeispiele, die ich gemacht habe, beziehungsweise die von einem woanders her kommen, um einfach mal zu sehen, was kann man alles damit machen. Warten wir doch mal 2 Minuten. 1 Minute. Ich kann mal eine kurze Zwischenfrage stellen. Wer war gestern bei diesem Vortrag und wer war bei diesem Workshop? War gut? Ich hoffe, ich kriege da auch noch so ein Hardware-Kit ab. Mal sehen. Ich habe mir einen zurücklegen lassen, zumindest wurde es mir versprochen. Schauen wir mal. Okay, machen wir weiter. Vor zum ersten Punkt. Was sind eigentlich Mikrocontroller? Hat irgendjemand eine Vorstellung, was das sein könnte? Ja, außer die, die gestern bei dem Workshop waren, das ist unfair. Okay. Das war jetzt mehr eine rhetorische Frage, ich will die natürlich selber beantworten. Mikrocontroller, und da habe ich mich jetzt wieder an meine Zeit von vor 20 Jahren erinnert. Da gab es ganz tolle Rechner, die nannten sich Einschiff-Mikrorechner. Gab es eine Z80-Serie mit ein bisschen ROM drin, mit ein bisschen RAM drin, dazu gab es ein Tiny Basic. Und genau das sind eigentlich Mikrocontroller heute auch wieder. Das sind Mikrorechner, in denen sehr, sehr, sehr viele Komponenten eines Computers schon in einen Schaltkreis integriert sind. Was das für Komponenten sind, kommen wir später drauf zu. Hier sind sie schon mal ganz kurz mal aufgezeigt. Prozessor klar, Speicher, Interrupt-Controller, diverse Ein- und Ausgabeeinheiten, Analog-Digitalwandler. Da kommen wir aber gleich noch drauf zu, was das Ganze im Speziellen ist. Also man muss sich das vorstellen, großer Schaltkreis und da ist eigentlich ein Rechner drauf. Man braucht noch ganz, ganz wenige andere Komponenten, um das Ding zum Laufen zu kriegen. Im Gegensatz dazu die Mikroprozessoren, ja, das ist eigentlich nur der Prozessor mit ein bisschen Steuerwerk, was da so ein bisschen den Befehls, die Befehlskontrolle realisiert, ist nur auf einem Chip. Und Speicher, Ein- und Ausgabeeinheiten sind halt dort nicht drauf. Es gibt da ganz, ganz viele Pins. Und da muss man eben halt seinen Speicher ranknallen oder ranschließen, sein EEPROM. Wenn man Analog-Digitalwandler dann noch anschauen muss oder will, dann braucht man extra Schaltkreise. Das ist der Unterschied eigentlich zu den Mikrocontrollern, mal so ganz platt ausgedrückt. Haben natürlich auch einen Vorteil, weil es würde ja die Frage kommen, warum machen wir nicht alles mit Mikrocontrollern. Bei Prozessoren, da ist eben das Hauptaugenmerk auf Rechenleistung. Und deswegen gibt es auch gewisse Mechanismen, die Befehlsabarbeitung effizienter gestalten, schneller machen. Also ich denke da mehr so an Pipelining, Cachen, Fehlvoraussage und was es da alles für Zeug gibt. Ich habe es jetzt auch mal ein bisschen versucht gegenüberzustellen mit einfachen Worten. Also begrenzte Ressourcen haben wir irgendwo beim Mikrocontroller, weil dort ist schon der Speicher drin und ich kann ohne weiteres auch nicht weiter aufrüsten, sondern ich bin da schon begrenzt, was auf diesem Chip ist. Deswegen begrenzte Ressourcen im Gegensatz zu Prozessoren, wenn wir jetzt mal noch an Speicher denken und an die Peripherie, die sind skalierbar. Wenn ich da der Meinung bin, ich will da irgendwas machen mit meinem Mikroprozessor, da brauche ich 2 GB RAM, dann schalte ich die eben halt ran. Oder wenn ich 3 GB RAM brauche, dann schalte ich 3 GB RAM. Deswegen sage ich einfach mal, Mikroprozessoren sind skalierbar, Mikrocontroller haben mehr oder weniger geringe Ressourcen und haben auch nur eine geringe Rechenleistung. Also da ist eine CPU drauf, die sind nicht besonders leistungsstark, kommen nachher auch ein paar Folien. So 20 MHz getaktet, es gibt noch ein paar schnellere. Bei den Prozessoren ist es halt ein bisschen anders. Also was habe ich mir neulich für einen Rechner gekauft, da so ein Dual Core 5600 von AMD, also irgendwo im Gigahertz-Bereich. Okay, Mikrocontroller, habe ich gerade schon gesagt, sind mit sehr wenig Peripherie schon lauffähig. Brauchen wir 2-3 Widerstände, einen Kondensator, einen Quarz vielleicht noch und dann war es das schon und dann schalte ich an und könnte schon loslegen mit Programmieren. Beim Prozessor ist es ein bisschen schwieriger. Klar kann ich auch plus 5 Volt oder die Spannung ranschalten, aber dann passiert nicht viel. Also da kann ich noch nicht viel mit anfangen, weil ich zum Beispiel noch gar keinen Speicher habe. Jetzt kommen wir auch schon zu den Einsatzgebieten. Mikrocontroller, da fangen wir einfach mal an mit Mikroprozessoren, weil das kennt jeder, hier ist einer drin, klar, da auch. Das sind universelle Rechenmaschinen. Mikrocontroller, da sieht es ein bisschen anders aus. Die sind für sehr, sehr spezielle Einsatzgebiete gedacht. Also, und wir finden im täglichen Leben überall Mikrocontroller, mit Sicherheit ist einer an diesem Telefon drin, in dieser Fernbedienung oder in dieser Fernbedienung. Da glaube ich schon nicht mehr. Finden wir überall. Vom kleinsten Spielzeug an, wo irgendeine Lampe blinkt, wo eine Helligkeit abgefragt wird und dann geht irgendwas an. Da sind Mikrocontroller drin, messen, steuern, regeln. Bis hin zu einem Auto. Da, ich habe irgendwo mal gelesen, 50 Mikrocontroller sind in einem Mercedes drin, über Canbus gesteuert. Messen, steuern, regeln. Währenddessen Mikroprozessoren, mehr so ein bisschen für PCs, Großrechner, Supercomputer, und was weiß ich alles brauchbar sind. Was aber nicht heißt, dass Mikrocontroller nicht in PCs drin sind. Also ich könnte mir vorstellen, so ganz weit hergeholt, ein Festplattencontroller ist auch nicht besser als ein Mikrocontroller. Halt nur angeschlossen an den Prozessor und dann den Prozessorbus. Okay, waren bisher? Eigentlich nicht mehr, ne? Ja, Mikrocontroller, deswegen steht der letzte Satz auch noch da. Ideal für Hobbyprojekte. So. Jetzt kommen mal zwei Folien, was es noch so an Prozessoren gibt. Die sind mit Sicherheit nicht vollständig, sondern ich habe mal so das Weitläufige, was man so immer aufschnappt, nochmal auf eine Folie gebracht. Hat eigentlich nichts jetzt mit dem Vortrag zu tun, aber damit man mal gehört hat, was es noch gibt. Also es gibt zum Beispiel Digitalsignalprozessoren. Das sind ganz spezielle Chips für die Verarbeitung von analogen Signalen. Also man kann sich vorstellen, ein Heilgerät wird nicht mehr so wie früher mit einer Bandschleife und drei Abtastköpfen oder sowas gemacht, sondern dafür gibt es Digitalsignalprozessoren. Oder auch MP3-Codierung oder sowas. Das wird jetzt alles mit solchen Prozessoren gemacht. Sind bei echtzeitfähig. Also ich kann da ein Signal reingeben und dann kommt dann zum Schluss das Echo raus. Oder es gibt da mal ein Videosignal ein und das ist dann in Schwarz-Weiß danach oder was auch immer. Oder verfälscht. Brauchen natürlich dazu analog-digital und digital-analog-Wandler. Was das sind, kann ich dann, kommt nachher noch eine kleine Folie. Aber ich denke mal, es kann sich jeder denken, es ist ein analoges Signal in ein digitales Signal und umgekehrt wandeln. Ja, okay. Audiobearbeitung, Videobearbeitung ist klar. Es gibt ein paar Hersteller, die ich jetzt nicht nenne, weil ich keine Antenne kriege von denen. Da stehen sie bei weitem bestimmt noch mehr. Okay. Eine weitere Geschichte, das ist auch danach, glaube ich, ein Vortrag über SDGA. Ist auch eine ganz interessante Sache. Machen auch sehr, sehr viele im Hobbybereich, sich mit solchen Geschichten beschäftigen. Das sind eigentlich Logikbausteine, das ist ein Chip, muss man sich vorstellen, Logikbausteine, die sind erstmal da und dann kann man die mit einer bestimmten Beschreibungssprache verknüpfen. Also ich programmiere im Prinzip die Hardware. Ja, ich sage, da ist ein Flipflop, da ist ein Zähler, da ist irgendwas und ich sage jetzt mit einer ganz bestimmten Programmiersprache oder Beschreibungssprache jetzt den Flipflop mit dem Zähler und so weiter. Also ich baue mir im Prinzip per Programm meine eigene Schaltung auf. Das sind FPGAs. Sind jederzeit rekonfigurierbar, also wenn ich heute einen Fehler habe, habe ich morgen was anderes, keine Ahnung. Ganz interessante Geschichte. Die letzten beiden, das sind dann so eine Abarten, oder ich will nicht sagen Abarten, aber das sind dann genauso auch so eine programmierbare Hardware, nur mit dem Unterschied CCLDs, die behalten dann auch ihre Hardware-Konfiguration, die ich da einmal reingegeben habe, also da sind so Flash-Speicher, Flash-Packknüpfung, keine Ahnung, wie das funktioniert, kommt vielleicht nachher mit dem Vortrag danach. Und SDGs sind fest programmierbar, also die werden im Prinzip im Werk schon programmiert, das sind dann so mit Maskenverfahren, wird die Hardware auf so eine allgemeingültige Hardware aufgebrannt und sind dann spezielle Anwendungen konfiguriert. Hat den Vorteil, dass man nicht für jede Geschichte, für jede Fernbedienung einen eigenen Mikrocontroller konzipieren muss, machen muss, sondern man hat so eine Standardschaltkreise programmiert und dann sind die für den Anwendungsfall brauchbar. Okay, dann kommen wir, also ich zähle, man könnte sich jetzt streiten, ob FPGAs und DSP zu Mikrocontrollern gehören. Deswegen kommt jetzt die Überschrift verbreitete Mikrocontroller-Familien, vorher stand auch Prozessor-Familien. Das gibt es noch andere Mikrocontroller-Familien, MSPs. Das ist ein spezieller 16-Bit-Prozessorkern von der Firma Texas Instrument, den sehr, sehr viele... Nee, Quatsch. Genau, also das ist eine Mikroprozessor-Reihe von Texas Instrument, 16-Bit-Mikroprozessorenkern, auch mit... Wir erinnern uns, Mikrocontroller noch mit anderer Hardware integriert. Dann ARM-Prozessoren, da sind es zum Beispiel seine hier seiner drin, sind spezielle 32-Bit RISC-Prozessorenkerne der Firma ARM. Neuerdings stellen die, glaube ich, auch selber Schaltkreise her, wenn ich das auf den Seiten richtig gesehen habe, aber sehr, sehr viele andere Hersteller lizenzieren ARM-Prozessoren und bauen das dann in eigene Produkte ein. Der Vorteil dieser ARM-Prozessoren und von diesen verschiedenen Herstellern, dadurch, dass das alles der gleiche Prozessorkern ist, gibt es einen einheitlichen Befehlssatz für diese 20, 30, 100 verschiedenen Hersteller oder Chip-Klassen, die auf diesem ARM-Prozessor basieren, kann man alle mit dem gleichen Compiler programmieren. RISC, muss ich jetzt nichts erzählen, oder? RISC ist hier ein Begriff, dazu gibt es dann auch noch CISC. Vielleicht kommen wir nochmal drauf, oder kann ja nachher jemand noch eine Frage stellen. Okay. Mikrocontroller-Familien, gehen wir mal ein bisschen schneller durch, dann checken wir es nicht mehr alles. TIC sind auch ganz weit verbreitete Mikrocontroller, die sehr gerne von Hobby-Elektronikern genommen werden. Da gibt es mehrere Reihen mit 8-Bit, mit 16-Bit, 32-Bit RISC-Prozessoren. Die haben auch ganz spezielle Hardware drin, ganz utopische teilweise, also LCD. Controller, USB-Controller, Ethernet-Controller, was es da alles gibt. Gibt es auch dann nachher für die Apple-Reihe. Aber da kommen wir dann nochmal dazu. 8051. Auch eine ganz spezielle Prozessorarchitektur von Intel, die auch von verschiedenen Chip-Herstellern dann als Kern genommen wird und irgendwelche Derivate. Ich glaube, den 8051 an sich kriegt man nicht mehr, aber es gibt jetzt 8052, 8053, irgendwas. Das sind im Gegensatz zu den anderen Mikrocontrollern Chips-Prozessorenkerne mit 8-Bit-Zeug. Okay, und dann kommen wir dann zu dem angekündigten AVR-Zeug. Das sind eine Mikrocontroller-Reihe der Firma Atme. Da kommen wir jetzt dann gleich. Fragen bisher? Okay, wie angekündigt. AVR-Mikrocontroller. Ja, die erste Geschichte ist ganz lustig. Auch offiziell ist AVR eigentlich gar kein Begriff, sondern eigentlich mehr ein Eigenname. Es geistern in der Literatur so Halbwahrheiten oder Legenden. Einmal Advanced Virtual RISC Prozessor oder ganz mutige Leute sagen, das sind die Anfangsbuchstaben der Entwickler dieser AVR-Reihe. Man darf mich jetzt nicht verhaften, wie sie heißen, aber das passt schon irgendwie. Also kann man zum Beispiel Wikipedia nachlesen, da ist diese Deutung irgendwo mit Namen hinterlegt. Aber ganz rein offiziell, wenn man Atme fragt, es ist nur ein Eigenname, es hat keine Bedeutung. Auf der Webseite, die dort oben angeschrieben ist, kriegt man mal eine riesen Tabelle, was für AVR-Mikrocontroller es gibt. Die unterscheiden sich in mehrere Familien. Kriterien sind dann sowas wie Prozessortakt, Speicherausrüstung, Anzahl der IO-Pins, die zur Verfügung stehen und mit denen man irgendwas machen kann, Anzahl der Analog-Digital-Wandler, der Timer, der Interrupte, die man steuern kann. Dann ganz wichtig auch, es gibt Mikrocontroller, die besonders stromsparend sind, die ich mit 1,2 Volt oder mit 3 Volt oder was auch immer betreiben kann. Und dann gibt es auch so richtige Power-Dinger. Ja, und dann unterscheiden die sich logischerweise auch noch nach integrierten Spezialkomponenten. Also bei AVR-Controllern gibt es auch dann sowas wie USB-Bus, wie Ethernet, die kann LCDs. Okay. Das sind so die wichtigsten Vertreter dieser AVR-Mikrocontroller-Familien. Das ist einmal der AT90S XXX. Das ist ein veralteter Mikrocontroller. Also, das ist nicht nur einer, das ist so eine Familie. Da gibt es dann, das XXX steht dann für verschiedene Ausprägungen von dem Ding. Da unten auch noch hinschreiben müssen. Also, das nennt man in der Literatur wird das halt einfach als klassische AVR-Reihe bezeichnet. Der Nachfolger davon ist der ohne S, AT90. Der hat zum Beispiel dann auch solche Dinge drin wie USB, wie CAN-Bus und was auch immer, plus den anderen Komponenten, aber da kommen dann gleich noch ein paar Folien. AT-Tini, das ist auch ein Recorder. Das sind ganz, ganz kleine, so wie der Name das schon suggeriert. Teilweise haben die nur 8 Pins, 6 davon sind schon irgendwelche IO-Ports, die man umkonfigurieren kann und dann noch 2 für Plus und Minus oder für Plus und Mathe. Das ist für ganz, ganz kleine Anwendungen. Also wenn man irgendwo ein LCD-Display hat, dann reicht es teilweise vielleicht sogar schon aus, ein ATTINI zu nehmen mit 6 IO-Ports. Eigentlich braucht man 7, also für ganz, ganz kleine. Also vielleicht ist hier so einer drin. Und die große Reihe, mit dem ich mich dann auch ein bisschen beschäftige, das sind so Atmega. Ja, die sind dann schon richtig heftig. Die haben teilweise bis 256 Kilobyte Flash. Ja, über den Speicher erzählen wir gleich noch. Das hat noch so eine gewisse Bedeutung. Das gibt da Flash, SRAM und EEPROM. Aber da gibt es zum Beispiel bei der Mega-Serie gibt es schon welche mit 256 Kilobyte. Teilweise bis 86 IPO-Pins, das sind dann nicht mehr die normalen Schaltzeiger, sondern das sind die, die an allen vier Seiten irgendwelche Pins haben, die kann man dann auch nicht mehr löten. 16 Analog-Digitalwandler, X90-Timer und was weiß ich. Also das sind dann so die ganz großen. In dieser Familie gibt es auch ganz kleine, also das geht so mit dem Mega 8 los und dann geht es richtig hoch. Ganz unten, AVR32, suggeriert zwar, dass er auch zu dieser Mikrocontroller-Familie gehört, zu dieser AVR-Mikrocontroller-Familie, aber das ist ein Trugschluss. Die haben nämlich einen ganz anderen Prozessorkern. Die haben nämlich einen 32-Bit-Prozessor. Die anderen haben alle nur einen 8-Bit. Da kommt noch eine Folie drauf, weiß ich gar nicht. Nö. Ja, die da oben haben alle 8-Bit, die da unten sind 32-Bit-Prozessoren. Und gehören offiziell nicht zur AVR-Serie. Okay, wie ist so ein Ding jetzt eigentlich aufgebaut? Ja, man sieht da eine Sache, die relativ deutlich ist. Und zwar, es gibt drei Speicherbereiche, Flash-Speicher, EEPROM und einen statischen RAM. Einen statischen RAM. Und die hängen nicht alle an einem Bus. Also man nennt sowas auch Harvard-Architektur, nicht von Neumann. Von Neumann ist alles so an einem Datenbus dran. Harvard-Architektur heißt Befehlsspeicher oder die ganzen Speicherbereiche sind getrennt und müssen auch getrennt angesprochen werden. Und das ist so bei diesen AVR-Mikrocontrollern. Das hat ein paar Vorteile. Vorteile sind zum Beispiel, ich kann da mit ein, zwei Taktzyklen relativ einfach die einzelnen Speicherbereiche lesen, muss aber, um auf jeden Speicherbereich zu kommen, extra programmieren. Ja. Im Gegensatz zu von Neumann, da habe ich dann so Taktzyklen von 12 Seiten, was weiß ich, wie viele Takte, kann aber mit einem Befehl mehrere Speicherbereiche ansprechen. Ansonsten, okay, ich habe die mehreren verschiedenen Komponenten, was es jetzt alles ist, kommt in den nächsten Folien. UART, analog digitaler Watchdog, Interrupt, irgendwas. Logischerweise habe ich auch eine Arithmetikeinheit, die ALU, und das zeichnet ja auch RISC-Prozessoren aus, einen richtig heftigen Registersatz. Und zwar sind das bei der AVR-Reihe 32 Register. Bei CIS-Rechnern ist es nicht ganz so, da gibt es ein paar weniger Register. Hat auch Vorteile, dadurch werden die Taktzyklen für Probefehl auch relativ klein, weil ich kann sehr viel mit Registern machen. Hat aber auch den Nachteil, dass ich beim Programmieren schon aufpassen muss, wenn ich bestimmte Speichervarianten anspreche und diesen zufälligen Registersatz in den Interrupt-Routinen und so weiter und so fort, kommen wir da ja nochmal drauf, muss ich schon aufpassen, ist es jetzt das, was ich im Register habe oder muss ich nochmal den Speicher lesen. Aber Vorteil, Performance-Vorteil schon, wie großer Register ist. Okay, dann gucken wir uns mal die einzelnen Komponenten an. Da steht, ja, 8-Bit-RISC-Prozessor-Kern. Meist 1-2 Taktzyklen pro Befehl. Ja, und 20 MHz, also auch die ganz großen sind. Ich mache mal die 20 MHz gepackt. Eine ganz wichtige Komponente, die in so einem Mikrocontroller drin ist, ist natürlich der Taktgeber. Da habe ich den großen Vorteil, ich kann einmal den internen Oszillator benutzen, beziehungsweise auch einen externen Takteingang benutzen. Das Ganze wird gesteuert von Q-Sticks. die ich heute nicht erklären werde, verzüstet sind. Das kann man vielleicht nachher dann bei einem Kaffee oder bei einem Bier machen, weil das versteht so und so keiner. Man muss sich vorstellen, das sind irgendwelche Bits, mit denen ich diesen Mikrocontroller konfigurieren kann. Also ich mit einem Bit bestimme ich zum Beispiel, ob ich den internen oder den externen Taktgeber nehme, mit welcher Frequenz ich den vorteile. Dann kann ich Speicherbereiche damit sperren. Ist dann interessant für Bootloader. Was das ist, kommt auch noch nachher. Also das steuert man so mit diesen Fuse-Bits. Wenn man die falsch setzt, kann man sich auch mal aussperren aus so einem Mikrocontroller. Deswegen beschäftige ich mich auch nicht mit Fuse-Bits. Ich nehme irgendwas, was funktioniert und das tut. Okay. Das war die einzige Abhandlung zu Fuse-Bits heute. Speicher, klar. Wir haben so einen Mikrocontroller auf Speicher, und zwar wir haben genau drei Speicherbereiche, hatte man ja auch auf diesem Bild gesehen, Harvard-Architektur wegen getrennten Daten- und Befehlsspeicher. Der erste Speicher ist der Flash-Speicher, das ist der Speicher, wo im Prinzip die Programme drin sind. Der ist nicht flüchtig, also wenn ich, also hier läuft jetzt zum Beispiel gerade so ein Programm drauf, wenn ich den ausschalte, wieder einschalte, geht es weiter. Das ist vergleichbar mit einem USB-Stick oder irgend sowas. Ist auch nicht unendlich beschreibbar. Okay, das ist der Flash-Speicher. Dann habe ich einen statischen RAM, einen S-RAM. Das ist ein flüchtiger Datenspeicher, wie man den von Grafikkarten kennt. Nee, wo sind statische Speicher drin? Jetzt ist alles dynamischer Speicher. Also statischer Speicher. Wenn ich ihn ausschalte, ist er leer oder wieder initialisiert. Benutzt man für Daten, für den Speck zum Beispiel, und ist relativ schnell ansprechbar, eben aber halt auch flüchtig, wenn ich das Ding wieder ausschalte. Und dann gibt es noch bei sehr, sehr vielen AVR-Mikrocontrollern einen GEPROM. Nicht für den Datenspeicher, der nicht der Flash-Speicher ist, benutzt man dazu, um irgendwelche Parameter abzulegen, die immer wieder da sein müssen, wenn man das Ding anschmeißt. Ist allerdings sehr langsam, also bei der Konstellation hier zum Beispiel benutze ich auch den EEPROM. Das Ding hat eine Ethernet-Schnittstelle und eine IP-Adresse und die IP-Adresse steht zum Beispiel auf dem EEPROM von dem Gerät oder von diesem Mikrocontroller in diesem EEPROM, in diesem PROM. Ja, also für Parameter ganz wichtig. Großer Nachteil, halt langsam. Und, wie gesagt, also wenn man mal so ein EEPROM hat, dann muss man schon speziell programmieren, ich will jetzt das Datenwort irgendwas aus dem EEPROM haben. Ja, also das ist dann schon etwas komplizierter zu programmieren. Also man kann nicht sagen, einfach Variable sowieso, egal wo sie ist, die möchte ich jetzt haben, geht in bestimmten Fällen dann nicht mehr. Arbeitsprojektur. Okay, dann habe ich eine Interrupt-Steuerung auf einen Mikrocontroller irgendwo. Was ein Interrupt ist, sage ich mal, ja, weiß jeder. Wenn nicht, kann man sich denken. Ist im Prinzip das Unterbrechen eines Hauptprogramms, wenn ein spezielles Ereignis eintritt. Was das für Ereignisse sind, kommt jetzt in der Folge, weil sämtliche andere Peripherie, die jetzt in diesen Folien nachkommt, können Interrupt auslösen. Ja, bei so einem Interrupt, diese Interrupt-Steuerung, sichert im Prinzip den Zustand des Hauptprogramms, alle Variablen, die da waren. Einsprungadressen auf dieses Hauptprogramm wieder zurück werden sich gemerkt und dann wird diese Interrupt-Routine ausgeführt und dann wird wieder zurückgesprungen ins Hauptprogramm. Also, ganz plattes Beispiel, wenn ich eine Taste drücke, wird eine LED angeschaltet, ansonsten macht er irgendwas anderes. Aber da kommen wir nachher. Okay, diverse Interrupt-Stellen gibt es, die kommen jetzt in der Folge. IO-Ports, das sind im Prinzip Pins, hardware-seitig, also irgendwelche Anschlussfahren auf diesen Schaltkreisen mit Ein- und Ausgängen, die konfigurierbar sind. Ich kann sagen, du bist jetzt ein Eingang, du bist jetzt, oder später sage ich, dieser Pin soll jetzt ein Ausgang sein, warum auch immer. Ja, einmal habe ich eine Taste dran und dann eine LED, das kann ich sei konfigurierbar im Programmzweck sagen, in welche Richtung das Ding wirken soll. Der Zustand wird in speziellen Registern abgelegt, ist auch ganz wichtig bei der Programmierung. Man kann schon mal vorher sagen, setz mal dann und dann wäre das zum Ausgang und solche Geschichten. Und diese Pins sind jetzt einer der Interrupt-Stellen. Also wenn da irgendein Signal anliegt an diesem Pin, dann so kann ich sagen, okay, im Programm springe jetzt diese Interrupt-Routine an, verarbeite dieses Signal und gehe dann weiter im Hauptprogramm. Ja? Okay, UART, also das ist mehr oder weniger eine asynchrone serielle Schnittstelle, es gibt auch eine synchrone Schnittstelle für AVRs, habe ich jetzt nicht weiter aufgeführt. Also einfach merken, da gibt es Hardware, ein Stückchen Hardware drin mit ein paar Registern, wo ich ganz einfach eine serielle Schnittstelle aufbauen kann und auch programmieren kann. Das Ganze geht bis 115 Kilobit pro Sekunde und kann natürlich auch logischerweise wieder eine Interaktquelle sein. Also wenn da irgendwas anliegt, dann springe wieder eine ganz spezielle Routine an, unterbreche das Hauptprogramm und arbeite das ab, was von der seriellen Schnittstelle kommt, und wenn du dann fertig bist, mach in deinem normalen Programm weiter. SPI ist sowas ähnliches, nur ein bisschen schneller. Synchron-serielle Schnittstelle kann bis 1 Megabit pro Sekunde gehen. Wird hauptsächlich dafür benutzt, um mehrere Mikrocontroller zusammenzuschalten, oder es gibt auch ganz spezielle Hardware-Komponenten, die ich direkt an so einen SPI-Port und ein SPI-Interface anschließen kann, also zum Beispiel Ethernet-Schnittstellen-Schaltkreise, die man direkt SPI-fähig an so einen Mikrocontroller anschalten kann, ohne irgendwas Großes dort aufbauen zu müssen. Und ist logischerweise auch wieder eine Interabquelle, also wenn man das anliegt, dann macht es eine bestimmte Routine. Analog-Digital-Wandler. Analog-Digital-Wandler ist klar, Umwandlung analoger Spannung in Digitalwerte. Die Analog-Digital-Wandler in diesem AVR, ich weiß jetzt nicht, ob die Zahl stimmt, 10 Megabit Breite, ich habe es irgendwo gelesen, ich habe jetzt keinen gefunden, der eine größere Breite umwandeln kann. Also man muss sich vorstellen, irgendein Spannungswert in eine 10-Bit-Zahl. Ja? Und das kann er ungefähr 200.000 Mal in der Sekunde machen, also 200 Kilohertz Wanderrate. Das würde jetzt einen ganzen Vortrag füllen, um zu erklären, wie so ein Analog-Digital-Wandler funktioniert. Wenn es interessiert, der kann dann gerne zum Prado-Stand kommen, dann erzähle ich das. Steht aber auch irgendwo in der Literatur, kann man es finden, da gibt es verschiedene Verfahren, wie man das machen kann. Gleichzeitig gibt es auch einen Analog-Komparator da drin. In den meisten Schaltkreisen muss man sich so vorstellen, wenn ich zwei gleiche Spannungswerte habe oder wie es auch immer vorkonfiguriert ist, an zwei Eingängen, dann wird ein Interrupt zum Beispiel ausgelöst. Also deswegen Analog-Komparator, also Spannungsvergleich. Und darauf reagieren. Zähler und Schaltgeber, ganz, ganz wichtig. Das sind Zähler, die unabhängig von allem anderen in diesem Controller laufen können. Also ich kann da ein ganz grottenschlechtes Programm schreiben, was die CPU wie auch immer auslastet oder den Mikrocontroller auslastet, die Zähler laufen trotzdem weiter. Meistens. Es gibt noch eine andere Komponente, aber die sind vollkommen unabhängig. Also die sind nicht lastabhängig, was sonst auf diesem Mikrocontroller läuft, sondern die zählen einfach in dem Takt, den ich da sage, mit diesem Takt sollst du zählen. Also da gibt es ein Register, wo ich sagen kann, mach es genau mit dem Prozessortakt oder teile das schon mal runter, sodass ich vielleicht noch in die Sekunde komme oder was auch immer. Ja, Zähler und Zeitgeber. Kann ich mit internen und externen Taktquellen machen, also einmal mit dem internen Taktgeber, oder es gibt auch Spezialpins, wo ich einen ganz speziellen Takt ranlegen kann und damit zählen kann. Und dann gibt es drei verschiedene Arten von Interrupten, die ich mit sowas auslösen kann. Also einmal Overflow, das ist vielleicht auch das Einfachste, was man sich vorstellen kann. Also der Zähler hat, sage mal, eine 8-Bit-Breite. Wenn er dann über 256 springt, haben wir im Prinzip einen Overflow, und da kann man zum Beispiel einen Interrupt auslösen und sagen, jetzt warst du beim 256. Takt. Overflow kommt her, ist sowas ähnliches, da kann ich sagen, okay, wenn du jetzt bei 8 Bits nur 100 erreichst, dann löse einen Interrupt aus. Und Capture ist eigentlich nur so indirekt was mit Zählern, ich löse irgendeinen anderen Interrupt aus, vielleicht von einem PIN oder was auch immer, und ich hole mir jetzt genau diese Zahl, die dieser Zähler hatte. Also Capture, hole, so den Zustand, den gehen gerade dieser Zähler ein. Also das sind so die drei Interrupt-Quellen. Ja? Nö. Also da kann auch ein Tastbar dran sein. Also ich kann meine Tastenbrücke zählen.
Ich dachte,
Ja, genau. Oder zum Tastenentprellen, also was auch immer. Nee. Also es muss nicht ein kontinuierlicher Takt sein, sondern ich kann auch eine Lichtschranke. So ein Besucherzähler zum Beispiel. Nein, nee. Irgend sowas kann ich da anschalten. Also vollkommen uninteressant. Was es ist. Okay, PWM. Und dann noch eine Frage zu Zählern, weil das ist ein relativ wichtiger, eine wichtige Komponente. PWM, Pulse Width Modulation, schwer zu erklären. Also man muss sich vorstellen, es ist eigentlich auch nichts weiter als ein Zähler, der mit einer ganz bestimmten Grundfrequenz springt oder taktet und ich variiere dann die Impulsbreite in dieser Grundfrequenz. Und daraus abgeleitet könnte ich zum Beispiel Gleichstromverbraucher steuern. Also wenn ich zum Beispiel einen Gleichstrommotor langsam laufen lassen möchte, dann schicke ich nur ganz, ganz kleine Impulse dorthin. Und wenn ich sie schnell laufen lassen will, dann schicke ich ganz, ganz große oder ganz lange Impulse dorthin. Also mit dieser Pulsweite steuere ich im Prinzip Gleichstromverbraucher. Also dieses Ding hier, was ich vorher erstmal hier auspacken.
Ach, der ist jetzt auch gleichzeitig.
Hat zum Beispiel zwei Motoren dran und zwei Gleichstrommotoren, die werden zum Beispiel mit PWM gesteuert. Also damit kann ich zum Beispiel Geschwindigkeiten regulieren. Oder wenn man kann es auch als Digital-Analog-Wandler benutzen, wenn man einen Tiefpass hinterher schaltet, dass dann auch eine konstante Gleichspannung rauskommt. Für solche Geschichten sind PWMs ganz brauchbar. Aha. Gut, I2C, also Inter-IC-Bus bzw. TWI Two-Wire Interface ist wohl so der Fachbegriff von Atmel für diese ganze Geschichte. Das ist dieser überall in den Mündern zurzeit rumschwirrende tolle Bus, synchroner serieller Bus mit zwei Drähten, der adressierbar ist. Also ich kann dort mehrere Clients ran oder Slaves ranschalten, kann die direkt adressieren, da gibt es dann auch ein Protokoll dafür. Und diese ganze Kommunikation kann mit 3,4 Megabit maximal laufen. Gibt es Mikrocontroller, die sind darauf schon vorbereitet. So, Watchdog, jetzt kommen wir zu der Geschichte, wenn ich alles kaputt gemacht habe. Ist eigentlich auch nur ein Timer, der unabhängig läuft von allem, aber der jetzt ganz wirklich unabhängig von allem. Und wenn ich den einschalte, übrigens auch mit Fuse-Bit, das war das letzte Mal, als ich dieses Wort benutzt habe, dann kann ich damit eine Programmüberwachung machen. Also man könnte sich zum Beispiel vorstellen, diese LEDs da drinnen, in diesem Cube, wären ja auch gemultiplex. Wie das passiert, kommt dann ja auf einer anderen Folie. Und wenn ich jetzt aber Dauerstrom hier drauf packen würde, dann würden die LEDs durchbrennen, weil zu viel Strom fließen würde. Und dafür kann man so eine Watchdog nehmen. Kann sagen, okay, wenn jetzt ein bestimmtes Register nicht immer aufgefrischt wird in einer bestimmten Zeit, dann löse ein Reset oder mach irgendwas anderes im Interact, irgendwie irgendwas. Also zum Schutz von Hardware zum Beispiel. Man sollte es vielleicht nicht zum Schutz von seiner eigenen Programmierunfähigkeit nehmen, also da gibt es dann andere Methoden, um die Fehler zu finden. Okay. Ja, dann gibt es noch einige andere Dinge, muss man gar nicht so doll drauf eingehen. JTAG, USBs, das ist hauptsächlich, um dann Programme dort draufzubringen bzw. zu debuggen. JTAG ist ein Begriff, da gibt es noch einen Standard, der Standard ist darum aufgezeigt, Joint Test Action Group, wo auch immer der Name herkommt. Ja, damit lädt man im Prinzip USB, JTAG, lädt man Programme in diesen Flash rein, die müssen ja irgendwie auf diesen Mikrocontroller rauf. Und im JTAG kann man auch ganz toll in der Hardware debuggen. Ja, und dann gibt es natürlich noch mehr Hardware-Komponenten, wo es jetzt mühselig ist, die alle aufzuzählen. Theoretisch habe ich jetzt noch 5 Minuten Zeit, aber gucken wir mal. Gehen wir ein Schnelldurchlauf. Wenn ich jetzt selber was machen möchte, brauche ich natürlich erstmal Hardware. Also ich brauche einen Mikrocontroller mit ein paar Bauteilen, die zu verschalten sind. Das sieht man in dem Bild da rechts, da ist schon mehr drin, als man eigentlich grundsätzlich braucht. Weil hier ist auch noch so eine Geschichte drin für den Analog-Digital-Wandler drin. Aber letztendlich ist nur wichtig, dieser eine Quarz, der da drin ist, die zwei Kondensatoren dazu, vielleicht noch so einen Störungskondensator, und dann war es das schon. Und dann läuft das Ding. Ja? Man kann das Ding dann auch sofort gleich programmieren, wenn man ein vernünftiges Programmiergerät hat und so weiter. Deswegen steht auch Programmiergerät da, war von der Werkstatt, aus der Schifffabrik kommt, natürlich noch kein Programm drauf, das muss man noch rausflashen. Womit man es machen kann, kommt in einer weiteren Folie. Okay, man braucht noch eine Stromversorgung, plus 5 Volt oder 3 Volt, je nachdem, was man da für einen Schaltkreis hat, den Mikrocontroller und wie gesagt, das Programmiergerät. Und damit man auch was sieht, ein paar LEDs, ein paar Widerstände, ein paar Taster, irgendwas. Sonst so für den Selbstzweck ist es ja langweilig. Entwicklerboard nehmen eine ganze Menge ab. Das sind im Prinzip fertige Boards verschiedener Hersteller oder Leute oder Gruppen, die sich mit sowas beschäftigen, wo man im Prinzip schon LEDs drauf hat, wo man das Ding draufstecken kann und dann gibt es auch gleich eine Programmierschnittstelle. Gibt es Boards mit Zusatzbaugruppen, wo dann schon LCD-Displays drauf sind, solche Geschichten. Ich zähle diesen silbernen Kasten auch schon fast zu dem Entwicklerboard. Was ist das? Kommen wir gleich drauf. Das ist der dieser Weg. Es gibt natürlich auch von der Firma Admin für AVR-Mikrocontroller spezielle Referenzboards, wie man denn so ein Ding zu beschreiten hat, was man damit zu machen hat. SDK 200, 500, 1000, AVR Butterfly, kostet auch eine ganze Menge Geld. SDK 50, glaube ich, so 70, 80, 90 Euro. Aber man kann sich dann sowas auch selber bauen oder bei einem kleinen Hersteller, MyAVR zum Beispiel, ganz beliebt, und sowas benutzen. Ja, nur einfach, man muss nicht gleich einen Lötkolben nehmen, sondern man kauft sich so ein Entwicklerboard oder besorgt sich so ein Entwicklerboard, steckt sein Admin rein und dann kann man schon mal loslegen. Das soll so die Message sein vom Entwicklerboard. Okay, da muss ich natürlich das Zeug auch noch programmieren. Wir haben ja jetzt nur über die Hardware geredet. Da gibt es ganz, ganz viele Programmiersprachen und Entwicklungsumgebungen, mit denen man das machen kann. Die Hardliner machen es mit Assembler. Gibt es so eine Stick, die noch Assembler sprechen können? Ich konnte es vor 20 Jahren. Cool. Naja doch, bei dem C geht es schon wieder, glaube ich. man kann es natürlich auch mit einer vernünftigen Programmiersprache machen, ohne jetzt die Assembler abzuwerten. Es gibt auch Anwendungsgebiete und Einsatzgebiete, wo es auf Geschwindigkeit ankommt und auf jeden Takt. Aber man kann es auch in C machen. C++ ist dann wahrscheinlich ein bisschen overdressed. Basic für die Leute, die nicht C und Assembler programmieren können, gibt es auch was. Pascal, Java, Forth. Forth, kennt noch jemand Forth? Ganz coole Sprache, gab es auch für den KC85 irgendwas, war ich ganz begeistert. Also so stack-orientierte Sprache, was natürlich für Mikrocontroller eine ganz tolle Geschichte ist. Ja, also mit Sicherheit habe ich nicht alle aufgeführt, da gibt es auch irgendwo eine Seite, wo man sich das so alles ein bisschen angucken kann. Okay, das ist dann die Programmiersprache, mit der ich das machen kann. Dann brauche ich natürlich noch eine Entwicklungsumgebung, eine Toolchange für Linux, AVR GCC, AVR libc, AVR binutils. Für Windows gibt es natürlich auch was. WinAVR, das ist im Prinzip das, was in dem ersten Anstrich darum steht, nur für Windows. Und dann gibt es natürlich auch was von Admin, AVR Studio, ganz toll mit Simulator, Debugger, ganz bunt. Und die Leute fragen immer, wie das funktioniert. Okay, und dann gibt es auch noch was für die Eclipse-Leute, da gibt es auch noch AVR-Plugins. Weiß gar nicht, ob da auch Simulatoren bei sind. Die Wacker, keine Ahnung.
Sind die alle kostenlos?
Ja. Bis auf die, die in der letzten Teile stehen. Also die da oben sind alle kostenlos. Also Toolchange Linux ist klar. WinAVR ist auch klar, weil das sind auch nur GNU-Tools zusammengebündelt. Und das AVR Studio von Admin kann man sich auch frei runterladen. Ja. Die da unten sind dann schon irgendwo kostenpflichtig. Die ersten beiden zumindest, AVR Pascal und Basecom AVR, glaube ich, ist auch kostenpflichtig. NanoVM ist so eine Java-Maschine für 8-Bit Mikrocontroller. Man fragt sich, ob das sinnvoll ist, aber der hier zum Beispiel, da gibt es eine NanoVM dafür. Warum auch immer. Okay, so, dann habe ich mein Programm geschrieben, also ich habe meine Hardware aufgebaut, ich habe mein Programm geschrieben, ich habe es kompiliert und jetzt muss es irgendwie auf diesen Mikrocontroller rauf und in diesem bewussten Flashbar muss es rein, in einem dieser drei Speicherbereiche. Habe ich zwei Möglichkeiten. Und der dritte gibt, möge es er sagen, der weiß, einfach ein Programmieradapter, also entweder ein Entwicklerboard, und da ist das schon integriert. Ich habe hier einen Programmieradapter mit. Sieht ganz komisch aus, USB, und da hinten sind diese SPI-Anschlüsse. Und damit kann man dann so einen Mikrocontroller programmieren. Oder? Also ich habe jetzt übrigens nur USB-Adapter, die Gänge hingeschrieben. Es gibt auch was für parallele Schnittstellen, für serielle Schnittstellen. Wenn man eine Ethernet-Schnittstelle hat, gibt es ganz tolle Leute, die machen auch sowas per Ethernet. Ja. Oder man hat das Glück oder ist der Meinung, man möchte nicht immer so einen komischen Programmieradapter nehmen. Man kann sich auch einen Bootloader auf den Programmspeicher flashen und den mit Fuse-Bits, das ist aber wirklich das letzte Mal, mit Fuse-Bits sperren, dass ich den nicht durch andere Programme überschreiben kann und durch diese Software, die ich da rauflade, fehlerhafte Software. Und so ein Bootloader kann man so gestalten, dass wenn der geresettet wird, zuerst der Bootloader aktiv wird, die serielle Schnittstelle abfragt, kommt da jetzt ein Programm und dann mal überlegt nach 2 Sekunden, geht da dann in das eigentliche Hauptprogramm. Also ja. Und man muss dann, braucht dann keinen Programmieradapter, sondern der Bootloader ist dann zum Beispiel so geschrieben, dass er seine Daten von der serien Schnittstelle bekommt oder von wo auch immer. Okay, und dann brauche ich auf dem PC auch noch ein bisschen was, um entweder diesen Programmieradapter anzusprechen oder den Bootloader anzusprechen oder den Mikrocontroller an sich. Die gängigsten Tools sind da AVR-Dude oder Honeypot. Ich habe gestern einen Vortrag, ich war gestern zu Hause gewesen und habe mir irgendeinen Vortrag angehört, ich weiß gar nicht, war OpenMP, ist der Vortragende hier, oder hat ihn sich gestern jemand angehört? Der hatte dann, da kam dann die Frage nach dem Vortrag, und du hast jetzt gar nichts über die Bagger erzählt für OpenMP. Und der hat dann die Antwort gegeben, naja, die Bagger ist was für Warmduscher, weil man macht ja keine Fehler. So sinngemäß. Das waren jetzt nicht die Worte, aber das war so dieser Klon gewesen, der überall rumgeistert. Stimmt natürlich hier auch. Ja. Aber wenn man denn doch mal irgendwas sucht, dann gibt es einmal die Möglichkeit, in der Hardware selber zu debuggen, mit diesem JTAG zum Beispiel. Brauche ich denn JTAG-Module bzw. ja, Adapter, mit denen ich auf ganz spezielle Pins dieser, auf diesen Schaltkreis raufkomme. Und dann kann ich in der Hardware debuggen. Ja, dann gibt es natürlich zum Beispiel unter AVR Studio irgendwelche Simulatoren. Es gibt auch ein GDB AVR und ein Simul AVR. Ich habe es einmal probiert, ich habe es nicht hingekriegt, da mal auf dem PC so ein Mikrocontroller-Programm zu simulieren. Entweder habe ich nicht verstanden oder die Software war buggy gewesen, keine Ahnung. Ich benutze immer die dritte Methode. Wenn ich dann mal einen Fehler suche, gebe ich mir irgendwas Sinnvolles an irgendeiner Schnittstelle aus, schalte irgendwelche LEDs daran oder ein Display, vielleicht irgendwelche Schalter, um irgendwas auszulösen. Das ist so die gängige Methode, die ich immer benutze, und dann auf den Fehler zurückzuschließen. Oder was auch ganz lustig ist, deswegen habe ich mir neulich auch mal ein Teleskop gekauft, das ist auch mal ganz lustig zu gucken, ob dann die Timings eingehalten werden, die man sich da so vorstellt, programmiert zu haben. Deswegen zum Beispiel auch ein Oszilloskop oder ein Multimedia-Meter, also Spannungsmesser, Logikprüfer. Das sind so die gängigen Dinge, die ich benutze, die auch ganz, ganz viele andere Leute benutzen. Das da oben ist dann schon relativ kompliziert. Okay, grundsätzlich jetzt noch ein Mikrocontroller-Programm. Alles ist ein Programm. Ohne nachladbare Module. Also nicht so wie so ein tolles Betriebssystem. Ich habe da so einen Kernel und dann noch ganz viele Programme drumherum, die ich dann nachladen kann, starten kann, verwalten kann. Ist nicht. Es ist alles ein Programm. Erstmal. Man muss sich um alles selber kümmern. Man muss die Hardware initialisieren, man muss die Schnittstellen initialisieren. Man muss die Programmsteuerung übernehmen. Man muss Eingabe-Ausgabesteuerung machen. Man muss Foto in die Welt machen. Also im Prinzip alles selber. Es wird einem nichts abgenommen. Man hat eigentlich gar nichts da, außer vielleicht die BC mit ein paar Standardrutschen. Sämtliche Programmteile ist auch ganz wichtig. Müssen kooperativ untereinander sein. Ansonsten würde der Rotstock dann zuschlagen, wenn man den benutzt. Ja, also wenn irgendeine Schleife eine Endlosschleife ist, dann brauche ich Strom und das war's dann. Ich habe auch keine Swap-Partition, also ich habe begrenzten Speicher irgendwo. Also ich kann nicht so Programmteile auslagern, sondern ich kann nur so viel Programmcode auf diesen Flash laden, wie er auch Platz hat. Also mehr ist nicht. Jo. Und möglichst nicht mit gebrochenen Zahlen, ansonsten wird es dann schon kompliziert. Und man sollte sich so mit Bitsätzen innerhalb eines Bytes ein bisschen auseinandersetzen und solche Geschichten sollte man schon irgendwo interessieren. Zwei Arten, wie man Mikrocontroller-Programme schreiben kann. Ich habe gerade gesagt, alles ist ein Programm. Das ist auch jeweils immer jetzt alles ein Programm. Ganz links ist so, sagen wir jetzt nicht die klassische Methode, sondern die Anfängermethode. Alles in einer, also ich initialisiere irgendwie die ganze Hardware und was ich da so alles habe und habe dann eine Endlosschleife, die ich immer wieder durchlaufe und alle Zustände abfrage an meinen Pins, an meinem Analog-Digital-Wandler, an meinem irgendwas, gebe auch irgendwas aus, verarbeite das und Nachteil von der Geschichte ist, wenn irgendein Teil dieser Zustände-Abfragen oder der Verarbeitung etwas länger dauert, dann bleiben andere Programmteile hinten liegen. Und zwar erst, kommen wir erst dann daran, wenn wir dann, wenn das, was davor abgelaufen ist, fertig ist. Deswegen nimmt man dann viel, viel lieber Interrupt-Routinen und sagt, okay, ich initialisiere wieder meine Hardware, initialisiere meine Interrupts und mache dann in einer Endlosschleife irgendwas Unkritisches. Und das Eigentliche, was dann passiert, wenn ich zum Beispiel eine Taste drücke oder ein Signal von irgendwoher bekomme oder was auch immer, verlagere ich in Interrupt-Routinen. Dann passiert dann Folgendes. Ich bin hier irgendwo in dieser Endlosschleife drin und jetzt drückt jemand die Taste. Wir haben gelernt vorhin, Interrupt. Ja, es gibt dann keine Fragen. Interrupts laufen unabhängig vom Hauptprogramm, dann wird dieses Programm unterbrochen und erstmal das abgearbeitet und dann wieder zum Hauptprogramm gesprungen. Okay, jetzt kommen wir zu dem Ding, was da immer oben rechts ist oder beziehungsweise auch hier liegt. Das war so vor ein, zwei Jahren der Aufhänger gewesen, als ich mich wieder mit diesem Zeug beschäftigt habe. Ich habe nämlich meinem Sohn irgendwann mal, der ist jetzt mittlerweile 17, aber 15, dieses Ding da geschenkt. Er hat es aufgebaut, einmal programmiert und in die Ecke gesteckt. Oder in die Ecke geschmissen, weil er nicht verstanden hat. Nee, will ich ihm jetzt nicht unterstellen, weil er keinen Spaß dran hatte. Und ich habe es dann irgendwann mal wieder gefunden beim Aufräumen und dachte mir, Mensch, wie funktioniert das eigentlich? Und deswegen bin ich eigentlich zu diesem Thema wieder gekommen. Das ist Azubo nennt er sich, kann man kaufen für 50 Euro irgendwo bei den einschlägigen Elektronikversendern. Und da ist ein Atmega 8 drauf, 8 Megabyte, die RAM-Werte dort, eine Motorbrücke, zwei Motorbrücken, ein paar LEDs, ein paar Taster, ein paar Fototransistoren. Und wenn man den jetzt einschalten würde, dann würde er irgendwie komisch rumfahren, Kollisionskontrolle machen, hoffentlich nicht vom Tisch fahren wollen und solche Geschichten. Also das ist so, na nicht mehr so ein Entwicklerboard, aber eigentlich so ein Ding, was man kaufen kann, programmieren kann und dann geht. Ja. Gehe ich jetzt auch nicht weiter drauf rein, weil viel spannender ist die Geschichte. Dieser Red hat das schon mal irgendjemand gehört. Da bin ich vor einem Jahr drauf gestoßen und das ist auch so der Hauptmittelpunkt für den, für diese Geschichte, was ich so mache. Das ist auch so ein relativ einfach aufzubauender Mikrocontroller-Bausatz. Und ganz wichtig für mich war eine Ethernet-Schnittstelle dran. Weil man kann da ganz tolle Dinge mit übers Netz machen. Nur mal kurz die Hardware. Da ist ein Mega 64 drauf mit den RAM-Werten und so weiter und so fort. Man kann extra einen Dataflash noch von 2 Megabyte ist mit integriert auf diesem Bausatz. Ja, Ethernet-Schnittstelle, Infrarot-Schnittstelle, das Übliche. Optional ist fast hier schon alles vorbereitet, wobei ich hier eine Einschränkung mache. Das ist von dem Entwickler vorgesehen, aber es hat sich noch keiner gefunden, der das implementiert. Es sollen auch Gerüchte rumlaufen, dass es gar nicht technisch geht, weil die Taktraten des Dings, dieses Controllers ein bisschen falsch sind vom Ansatz her. Okay. Dazu gibt es natürlich auch eine Firmware von dem Entwickler. Das ist jemand aus Köln übrigens vom Chaos Computer Club Köln. Ich hoffe, es ist keiner aus Köln heute da. Alexander Neumann heißt der gute Mann. Da hat ein Bootloader zur Verfügung gestellt, da ist ein Bootloader mit drauf in der originalen Firmware, was die ganze Hardware initialisiert, TCP/IP-Stack, da gehen wir gleich noch 2 Minuten drauf ein. Und diese ganzen Geschichten, die da oben zu sehen sind. Es gibt Erweiterungen dafür. Leute, die eigene Firmware geschrieben haben oder Libraries. UIP, das ist ein extrem kleiner TCP-Stack, der mit implementiert ist, also der kompilierte Code ist irgendwo bei 4 Kilo. Und ich habe dann einen vollständigen IP-Stack, der TCP und UDP kann, IPv5 kann und auch schon für IPv6 vorbereitet ist. Adam Dunkel ist der Maintainer, die Webseite da oben, da kann man sich das vielleicht mal angucken, eine Doku angucken. Okay. Fragen?
Jetzt müssen wir mal wirklich zum Ende, oder ist der nächste mal ein bisschen da. Ich würde dann mal bitten, die Formel noch draußen vorlagern.
Gut.
Ich hoffe, gleich am Stand und.
Richtig, also was jetzt noch kommen würde, wären so dieses ganze komische Zeug, was ich hier so mitgebracht habe, also mit rumblinken. Dazu würde es jetzt ein paar Folien geben, aber das können wir gerne am Stand machen. Wer sich für interessiert. Einen habe ich noch. Einen, bitte. Das ist die Frage zum Nachdenken. Das war so der Aufhänger, wo ich dann die Fragen erwartet habe. Gibt es eigentlich Betriebssysteme für AVR? Da sind die beiden Definitionen, die ich gefunden habe für ein Betriebssystem. Wenn man Betriebssysteme von Mikrocontrollern kennt, dann ist das eigentlich nicht irgendwas, wo man irgendwas nachladen kann, sondern das ist eigentlich mehr oder weniger nur eine Verwaltung des gesamten großen eigentlichen Programms. Die Frage ist, sind das Betriebssysteme? Betriebssysteme. Die Frage kann sich jeder selber beantworten oder auch gerne diskutieren. Danke.